Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um die heilende Kraft der Musik. Advent, das ist eine Zeit der Vorfreude für viele Menschen. Da wird die Wohnung festlich geschmückt, viele backen viele Plätzchen, Geschenke werden gebastelt oder gekauft und der ein oder andere, der übt ein Weihnachtslied oder er musiziert mit Familie oder Freunden. Denn Musik verbindet, Musik tröstet und sie gibt Kraft. Das weiß niemand besser als Musiktherapeuten, die Musik auf vielfältige Art und Weise einsetzen, um kranken Menschen zu helfen. Aber wie gut geht das wirklich? Ist das nur nett und klingt schön oder trägt Musiktherapie tatsächlich dazu bei, dass es Patienten besser geht? Um diese Fragen und viele andere Fragen geht es heute in unserer Sendung Sprechstunde Musiktherapie, wie Klänge heilen helfen. Und das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über medizinische Notfälle in der Luft. Welche Hilfe ist möglich, wenn während eines Fluges oder sogar während eines Weltraumfluges ein medizinischer Notfall auftritt? Und wir gucken auf die aktuelle Situation auf den Intensivstationen in Deutschland unter der steigenden Zahl von Covid-19-Patienten. Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich sag's nochmal. sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich habe heute zwei Gäste in meiner Sendung. Einmal Frau Theresa Moja-Schlummer, sie ist niedergelassene Musiktherapeutin in Köln. Und Herrn Professor Lutz Neugebauer, er ist Leiter des Nordorf-Robbins-Zentrums in Witten und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft. Beide sind Corona-bedingt nicht bei mir heute im Studio, ich sitze hier alleine, sondern sie sind mir zugeschaltet. Deswegen, so beginnen wir dieses Gespräch, wie wir jedes Gespräch beginnen. Hallo, können Sie mich denn hören, Frau Schlummer?
Hallo, guten Morgen. Oh,
Sie klingen ja sehr gut. Das ist ja schon mal beruhigend. Herr Professor Neugebauer, haben wir eine Verbindung zu Ihnen?
Ja, ich kann Sie zumindest hören. Ich hoffe, ja. Sie hören mich auch.
Ich höre Sie auch sehr gut und damit auch unsere Hörer und Hörerinnen. Sehr schön. Frau Schlummer, was machen Sie als Musiktherapeutin? Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Erstmal ist es die Frage, kommen die Menschen zu mir? Dann habe ich hier einen wunderbar ausgerichteten Raum mit ganz vielen unterschiedlichen Instrumenten. Oder gehe ich in eine Einrichtung oder zu den Menschen nach Hause? Dann habe ich eine vollgepackte Tasche mit Instrumenten dabei. Und ja, wir schauen dann, was ist angesagt.
Und Sie setzen immer Instrumente ein oder benutzen Sie auch mal Musik vom Band, von der CD oder wie auch immer aus dem iPhone oder...
Unterschiedlich. Also das meiste sind schon tatsächlich wirklich reale Instrumente, die wir gemeinsam spielen oder die ich spiele oder die der Klient, die Klientin selber spielt. Wenn es aber mit um Entspannungssachen geht oder Atemübungen mit dabei, dann kann es auch sein, dass ich Musik vom Band quasi nehme.
Das heißt, steht die Musik immer im Mittelpunkt oder ist sie manchmal auch begleitend für andere Sachen, die Sie machen? Weil Sie eben sagten, Atemübungen zum Beispiel.
Es ist beides. Es kommt wirklich drauf an, worum geht es? Geht es darum, einen eigenen Ausdruck zu finden, das eigene Erleben, eigenen Zugang zu den eigenen Emotionen zu finden? Dann wird selber gespielt. Wenn es aber auch mit drum geht, oh, ich darf mich jetzt mal zentrieren, in mich selber reinspüren, dann nutze ich die Kraft der Musik, um das Ganze zu begleiten.
Frau Schlummer, wie sind Sie denn Musiktherapeutin geworden? Wie sind Sie denn da hingekommen?
Im Erstberuf bin ich Sozialpädagogin gewesen und mein Wunsch war einfach, wirklich mit den Menschen zu arbeiten. Und im Auslandsaufenthalt nach meinem Studium habe ich einfach gemerkt, wie gut ich in Kontakt kommen kann zu mir und auch zu den Menschen vor Ort, indem wir einfach musizieren. Und dann kam im Arbeitsleben der Wunsch, oh, das möchte ich hier eigentlich auch hinkriegen. Ich möchte mit den Menschen in Kontakt kommen. Und da ich einfach diese Kraft selber erfahren habe, war das, was ich machen wollte.
Das heißt, die Musik hilft Ihnen jetzt noch mehr, mit Menschen in Kontakt zu treten?
Auf jeden Fall, genau.
Herr Professor Neugebauer, Sie sind Leiter des Nordorf-Robbins-Zentrums in Witten. Können Sie mir kurz beschreiben, was ist das für ein Zentrum? Was machen Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen dort?
Ja, es ist ein Zentrum für Musiktherapie, das wir 2006 gegründet haben. Und unsere Idee war, dass wir gerne den Nachweis bringen wollten, dass ambulante Musiktherapie ein wichtiger Bestandteil der Versorgung ist von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Sie hatten das gerade schon meine Kollegin gefragt, die Frau Schlummer, dass man eben in Kontakt treten kann mit Menschen, die sonst Schwierigkeiten haben, Kontakte aufzubauen. Zum Beispiel Kinder mit Autismusstörungen oder Patienten nach Schlaganfällen, die nicht mehr sprechen können. Für die ist Musik als Therapie eine wunderbare Möglichkeit, eine einzigartige Therapie zu haben, in der sie sozusagen für sich selber neue Dinge erlernen, erwerben oder auch in Kontakt kommen mit anderen Menschen. Mhm. Und damit es nicht nur eine ambulante Behandlungsstelle wird, begleiten wir unsere Arbeiten wissenschaftlich und versuchen im Berufspolitischen zu wirken, dass die Musiktherapie eine erstattungsfähige Leistung der Krankenkassen wird. Und da bin ich auch im Verband tätig.
Das ist ja derzeit noch nicht. Derzeit wird eine Musiktherapie noch nicht von der Krankenkasse erstattet. Das heißt, wenn man das möchte, muss man das selber bezahlen. Es ist auch so, Musiktherapie, das klingt sehr schön nach einer sanften Behandlung, ohne Nebenwirkungen. Aber bei vielen Menschen gucken dann kritisch und sagen, naja, vielleicht ist das auch ohne tatsächliche Wirkung. Natürlich ist es nett, Musik zu hören, aber ist das wirklich eine Therapie? Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie daran arbeiten, dass wirklich zu belegen durch Studien. Könnten Sie mal sagen, gibt es da schon Studienergebnisse?
Also es gibt viele Studienergebnisse, vor allem im internationalen Bereich, die uns sehr unterstützen. Es gibt auch systematische Reviews, heißt das, also zusammenfassende Studie zum Beispiel zur Wirkung von Musiktherapie bei Krebserkrankungen. Es ist jüngst eine internationale Meta-Analyse rausgekommen, die zeigt, dass Musiktherapie hilft. Und ich sage vielleicht noch ein zweites Element, die Begutachtung des Umgangs mit sexuellem Missbrauch durch die Frau Dr. Bergmann, die Arbeitsgruppe, die das gemacht hat, die hat 2011 durch Patientenbefragungen herausgefunden, dass Musiktherapie und andere künstlerische Therapieverfahren als Therapie sehr, sehr geeignet sind und eigentlich vorzüglich vor verbalen Therapien von den Patienten eingeschätzt werden.
Das ist ja jetzt wirklich eine Bandbreite. Sie sagten einmal sexueller Missbrauch, Patienten helfen, dieses Trauma aufzuarbeiten, andererseits auch Krebspatienten. So eine Traumabewältigung, das kann ich mir vorstellen. Was machen Sie denn, wie hilft denn Musiktherapie bei Krebspatienten?
Also bei Krebspatienten hat man auch eine Literaturanalyse gemacht, die ist sogar durchgeführt worden von einem untergeordneten Institut des Gesundheitsministeriums und des gemeinsamen Bundesausschusses, dem Institut für Qualität und Wissenschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und da wurde festgestellt, dass sozusagen die sekundären Behandlungselemente, die bei Krebspatienten vorkommen, also Angst, Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, Stress, Anspannungen.
Also das, was neben der tatsächlichen Krebserkrankung noch so an wirklich belastenden Symptomen auf Beschwerden auftritt.
Ja, also man kann eigentlich nicht sagen, also es wäre falsch zu sagen, Musiktherapie ist für Krebspatienten, um die Krebserkrankung zu behandeln. Mhm. Aber die Krebserkrankung hat ja viele, viele psychische Begleiterscheinungen, die durch Musiktherapie sehr, sehr gut erreicht werden können. Weil gerade auch dieses, man kann nicht drüber sprechen oder man weiß gar nicht, was man sagen soll, diese Sprachlosigkeit überwunden werden kann.
Kann man denn auch was falsch machen bei der Musiktherapie? Also kann man da auch einfach was falsch einsetzen?
Also Sie stellen ja jetzt eigentlich die Wissenschaftsfrage im Hinblick auf die Sicherheitsprüfung. Also das ist ganz wichtig, weil die Evidenzbasierung von Therapien eigentlich darauf zurückgeht, dass man sagt, man hat Arzneimittel untersucht in den 50er und 60er Jahren im Hinblick auf unerwünschte Nebenwirkungen. Und daher kommt eigentlich unser ganzes Denken in der evidenzbasierten Medizin. In der Musiktherapie wird es natürlich auch Menschen geben, die sagen, nee, das löst bei mir Sachen aus, die ich nicht möchte oder wo ich mich unwohl fühle. Und deshalb sage ich immer oder sagt auch der Verband, für die musiktherapeutische Behandlung ist eine gute Ausbildung notwendig. Musiktherapeuten sind akademisch ausgebildet, die haben studiert oder an einem privaten Institut, so wie meine Kollegin an einem privaten Institut die Ausbildung gemacht nach einer akademischen Ausbildung. Das heißt also, für eine Therapie muss man anständig ausgebildet sein. Das ist wie in allen anderen Therapieberufen auch. Und Musik wird nicht dadurch zur Therapie, sage ich immer so etwas spaßhalber, dass man für einen Behinderten oder Menschen, der eine psychische Erkrankung hat, Musik spielt oder dass der Musik hört. Da wird musiktherapeutisches Inventar sozusagen abgerufen, aber die Therapie ist immer gebunden an eine Diagnose, an eine Indikation und an einen ausgebildeten, kompetenten Behandler.
Mhm. Frau Schlummer, was würden Sie sagen, was kann man falsch machen? Also wo sollte man sehr darauf achten als Musiktherapeut?
Also das eine, ne, was der Herr Neugebauer gerade gesagt hat, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich in Kontakt bin zum Patienten, dann muss ich darauf achten, okay, was ist jetzt meins? Was passiert bei mir in meinem Film, wenn ich musiziere, im Kontakt bin? Und bin ich noch offen für das, was bei meinem Klienten passiert, bei meinem Patienten, den ich begleite? Und diese Offenheit zu behalten, das ist A und O. Und da, genau dafür braucht es einfach auch diese Ausbildung.
Mhm. Herr Neugebauer, wenn ich mir jetzt einen Musiktherapeuten für mich oder mein Kind suchen möchte, und Sie sagten gerade, es ist wichtig, dass das jemand ist, der eine gute Ausbildung hat. Mhm. Gibt es da ein Siegel, auf das ich mich verlassen kann? Eine Liste, wo ich irgendwo nachgucken kann? Wie finde ich einen guten Musiktherapeuten?
Also es gibt vom Berufsverband, von der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft auf der Webseite musiktherapie.de eine Liste, und der Verband macht eine Zertifizierung für Kolleginnen und Kollegen, die im Beruf stehen und ambulante oder stationäre Behandlungen anbieten, die sozusagen, solange wie es kein Berufsrecht gibt, ersetzend ist. Das hat auch das IQWiG festgestellt, dass da praktisch eine Qualitätssicherung durch die Zertifizierung der Kolleginnen und Kollegen stattfindet.
IQWiG, das erkläre ich nochmal, das ist eine Abkürzung für, was Sie schon erwähnt hatten, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Deswegen sitze ich ja hier.
Ja, gut.
Das ist ein Institut, das verschiedenste Arzneimittel und Therapien und anscheinend auch die Musiktherapie immer wieder mal durchleuchtet und guckt, was gibt es da für Studien, gibt es einen Nutzen, gibt es Risiken und so weiter. Das ist ja gut, dass es da schon mal eine Orientierung gibt von diesem Berufsverband, damit man, wenn man sucht, nicht ganz hilflos ist. Musiktherapie, wie Klänge heilen helfen, das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere beiden Experten, Frau Theresa Schlummer, niedergelassene Musiktherapeutin in Köln, und Professor Lutz Neugebauer, Leiter des Nordorf-Robbins-Zentrums in Witten und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft. Rufen Sie an, hier ist die Nummer 00800 4464 4464. Hier nochmal die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Mein Kollege Mirko Smiljanic hat eine Musiktherapiegruppe für Kinder bzw. Jugendliche besucht. Hören wir da doch mal rein.
Vier Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sitzen sich in einem kleinen Kreis gegenüber. Jeder hat eine Trommel vor sich, ein fünftes Mädchen steht ebenfalls mit einer Trommel in der Mitte des Kreises.
Hier geht es hauptsächlich um soziale Kompetenzen, die zu stärken, rauszufinden, wo sind meine Grenzen, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich gut in Kontakt treten kann.
Erklärt Theresa Schlummer. Die Regeln der, fast möchte man sagen, Musiksession sind denkbar einfach, in ihrer Wirkung hat sie es aber in sich.
Es steht eine Trommel in der Mitte mit zwei Schlägeln. Diese Trommel muss gleich die ganze Zeit durchgespielt werden, wobei es immer wieder andere Spieler gibt oder Spielerinnen. Das heißt, sie müssen versuchen, diese Schlägel mehr oder weniger im Takt weitergeben zu können, sodass das nicht aufhört.
Und los geht's. Das Mädchen in der Mitte trommelt, die anderen vier trommeln um sie herum. Dann der erste Wechsel. Ein außen trommelndes Mädchen löst die in der Mitte trommelnde ab, die wiederum wechselt auf den frei gewordenen Platz. Und so weiter. Klingt einfach, ist es aber manchmal gar nicht.
Also man hat halt darauf gewartet, dass die anderen kommen und hat die so bittend angeguckt, dass man halt schnell aus der Mitte raus möchte, weil es irgendwie unangenehm ist.
Das auszuhalten, ich stehe jetzt in der Mitte, ich stehe im Mittelpunkt, ich drehe auch manchen von denen, die hier dabei sind, den Rücken zu. Das auszuhalten, das ist nicht leicht. Gleichzeitig zu wissen, die andere will vielleicht auch nicht, also spiele ich doch jetzt mal vielleicht lieber länger. Das heißt, in dem Moment, wenn wir dieses Spiel spielen, gehen bei jedem Einzelnen zum Teil gleiche, aber auch andere Gedanken ab. Was ist, wenn ich in der Mitte stehe? Spiele ich richtig? Spiele ich falsch? Bin ich überhaupt zu hören? Will ich das überhaupt?
Also mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Es war ein bisschen mit Spannung, aber sonst, also eigentlich ging es. Es war eigentlich ganz schön.
Und das sind Themen, die wir dann jetzt nach so einem Spiel besprechen würden, um nochmal das auszuprobieren, was verändert sich, wenn ich weiß, was auch bei den anderen abgeht im Kopf.
Das Spiel mit der Trommel als Themenlieferant für nachfolgende Gespräche. Was aber, wenn das Gespräch kaum zustande kommt, wenn der Junge oder das Mädchen nicht aus sich herauskommt? Auch für solche Situationen gibt es ein Instrument. Theresa Schlummer sitzt mit einer 14-Jährigen am Klavier. Das Mädchen wird wegen einer Essstörung behandelt. Beide improvisieren und nehmen über das gemeinsame Spiel Kontakt zueinander auf.
Ich höre ja, was sie spielt, sie hört, was ich spiele. Und manchmal ist es, dass ich mehr drauf eingehe, manchmal ist mehr, dass der Patient mehr drauf eingeht, was ich spiele. Und das ist so ein Ineinandergehen. Wir hören gemeinsam zu und spielen gleichzeitig.
Was aber noch ein wenig uneinheitlich klingt, es ist eher ein Nebeneinanderspielen als ein Miteinander. Die Kommunikation zwischen dem Mädchen und seiner Therapeutin stimmt noch nicht. Klar, der Reporter ist schon ein Störenfried, aber beim zweiten Einstieg hört sich das gemeinsame Spiel schon ganz anders an.
Was sich jetzt gerade schon verändert hat, ist die angefangenen tiefen Töne am Anfang. Die waren jetzt gerade gar nicht mehr so tief, sondern die Melodie, die ist weiter zu den höheren Klängen gewandert.
Das Mädchen lächelt, ein erster vorsichtiger Kontakt zwischen Patientin und Therapeutin bahnt sich an.
Ein hoffnungsvolles Ende dieser Reportage von Mirko Smiljanic. Frau Schlummer, kann man eigentlich sagen, dass Kinder besser oder schlechter reagieren auf Musiktherapie, also vielleicht offener sind, vielleicht auch weniger?
Nee. Nee, das finde ich gar nicht. Also es ist tatsächlich einfach typabhängig. Wie offen bin ich, wie experimentierfreudig bin ich. Und es gibt natürlich auch Menschen, die können mit Instrumenten und Musik nichts anfangen. Mhm. Ja, und wenn da jemand ist, der einfach sagt, oh, ich habe hier Lust auszuprobieren, mich drauf einzulassen, und das ist wirklich egal, welches Alter man hat, geht das.
Mhm. Genau. Herr Neugebauer, Sie sagten, dass in Ihrem Zentrum Menschen mit besonderen Bedürfnissen musiktherapeutisch behandelt werden. Jetzt eben, das war ja ein Fall von einem, vor allen Dingen von einem Mädchen mit einer Essstörung. Haben Sie auch Fälle, wo es um Aggressivität geht, also wo das Problem ist?
Ja, ich würde mal sagen, es gibt, Sie haben das ja gesagt, die Bandbreite ist riesig, mit der man musiktherapeutische Interventionen machen kann. Mhm. Und das hat sozusagen immer die Komponente, die wir in unserem normalen Leben auch haben, dass wir von Dingen beeindruckt werden und uns ausdrücken. Wenn ich jetzt Aggressivität nicht als bösartiges Handeln sehe, sondern als eine Möglichkeit des nicht kontrollierten Ausdrucks, dann kann man sagen, ja, natürlich. Ich selber bin tätig in einer Schule für Kinder mit sozialen und emotionalen Störungen, wo man sagen würde, vordergründig sind ganz viele von diesen Kindern aggressiv. Aber die wissen sich auch oft nicht anders in die Welt einzubringen oder mit den Eindrücken, die sie haben, anders umzugehen.
Also wirklich Aggressivität, das meinte ich jetzt nicht in der wertenden Form, sondern ich denke auch gerade bei Kindern ist es einfach ein Symptom, ein Zeichen dafür, dass da jemand Hilfe braucht.
Ja, Sie erleben das auch bei Demenzpatienten, die werden auch häufig aggressiv, weil sie keine andere Ausdrucksmöglichkeit mehr haben, weil die verbalen Möglichkeiten begrenzt sind. Und wenn Sie jetzt sagen, ich schaffe eine Möglichkeit, mit einem anderen Menschen in einer synchronisierten Kommunikation, wie wir das gerade auch gehört haben in der Reportage, etwas Gemeinsames zu machen, dann komme ich natürlich auch von diesem aggressiven, ich kann mich nicht ausdrücken, weg, sondern ich bin plötzlich verstanden, gehört, wahrgenommen und kann interagieren mit einem anderen Menschen, möglicherweise ohne Worte.
Wie ist das denn, Frau Schlummer, bei Menschen, die eine musikalische Ausbildung haben, vielleicht wirklich Berufsmusiker waren oder noch sind? Macht es das leichter, über eine Musiktherapie mit denen in Kontakt zu treten, oder macht es das eher schwieriger, weil diese Menschen das mit einem professionellen Anspruch verfolgen?
Also meine Erfahrung ist da, dass es in der Arbeit, so wie ich sie tue, es schwieriger macht, weil für mich geht es in der Musiktherapie darum, den Kopf auszuschalten und wirklich mal nach einfach zu machen. Und häufig ist es so, wenn jemand kommt und ein Musikinstrument beherrscht, dann ist er ganz schnell, also kann es wirklich gut sein, dass dieser Mensch dann so auf dieses Instrument fokussiert ist, und das kann ich, und dass dann auch eine Scheu, etwas ganz anderes zu machen, einfach wild drauf rumzuklimpern, sage ich jetzt einfach mal so, das wirklich schwierig ist. Mhm. Und wenn es aber jemand ist, der unter einem großen Leistungsdruck steht, dann kann man das Instrument nutzen, das auch das Hauptinstrument, um Pausen einzubauen, um das zu verändern. Ne, aber,
um damit zu arbeiten.
Genau.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Musiktherapie, wie Klänge heilen helfen. Und jetzt können Sie Ihre Fragen stellen an unsere Experten, an Frau Schlummer, niedergelassene Musiktherapeutin, und Professor Lutz Neugebauer, Leiter des Nordorf-Robbins-Zentrums in Witten. Wir haben nämlich auch schon einige Hörer in der Leitung. Das erste ist Frau Streckebach. Hallo, Frau Streckebach.
Ja, hallo.
Hallo, schön,
hallo,
dass Sie angerufen haben. Guten Tag.
Ja.
Was ist Ihre Frage?
Ja, ich habe keine Frage, aber ich wollte Ihnen eine persönliche Schilderung geben, die mich also sehr irritiert hat. Ich habe vor ein paar Tagen eine ganz alte Platte gekauft, also so eine uralte, Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Mhm. Und muss dazu sagen, ich habe mich also vor Jahrzehnten, habe ich mich also jahrelang in dieser Jahrzehnte rumgetrieben und habe diese Musik auch sehr geliebt. Mhm. Aber da ich eigentlich aus der Klassik komme, habe ich jetzt in den letzten Jahren immer nur klassische Musik gehört. Gut, jetzt kam ich nach Hause, habe diese Platte aufgelegt, war ganz gespannt, und es ist Folgendes passiert. Also mir wurde ganz wehmütig zumute, so richtig traurig eigentlich, und ich musste an frühe Zeiten denken, und ich kriegte plötzlich Herzklopfen und dachte, oh Gott, mir geht's ja gar nicht gut. Dann habe ich meinen Blutdruck gemessen und ich hatte einen Blutdruck von 200 zu 100.
Das
und
ist
das fand
hoch.
Ich doch sehr erstaunlich.
Dann fragen wir mal unsere Experten. Ist das so ein Fall, wo man sagt, dann lieber nicht anhören? Oder ist das, okay, darf der Blutdruck auch mal kurz so hoch pushen?
Ich antworte da jetzt mal. Also Blutdruck ist natürlich immer so, dass man sagen muss, man muss drauf achten. Man muss auch gucken, ob es wirklich mit der Musik zu tun hat. Ich finde das aber ein schönes Beispiel, Frau Streckebach, dass Sie sagen, dass die Musik Sie so erreicht. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Äußerung, weil wir das bei vielen Patienten oder vielen Menschen erleben. Natürlich bewegt einen das, und alles, was uns emotional bewegt, hat natürlich auch physiologische Komponenten. Sonst würden wir gar keine Emotionen wahrnehmen können, wenn wir sie nicht auch physiologisch sozusagen erleben würden. Und das, was Sie beschreiben, dass Sie eigentlich selber ein gutes Gefühl dafür haben, das ist jetzt irgendwas, was mich zu sehr auffühlt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, man weiß auch, wann es gut ist. Wenn man nicht in der Therapie ist, da muss es dann der Therapeut machen.
Frau Streckebach, vielleicht immer nur ein Lied hören und dann eine kleine Pause einlegen oder sowas.
Ja.
Aber vielen Dank, dass Sie das mit uns geschildert haben. Ich kann auch die Begeisterung für diese Musik verstehen. Also ich wünsche Ihnen trotzdem noch viel Spaß mit der Schallplatte. Wohl dosiert, bitte, wohl dosiert.
Vielen Dank, Frau Streckebach. Tschüss.
Und dann haben wir Herrn Michael Paluch aus Bremen in der Leitung.
Moin, moin.
Moin.
Bin ich zu hören?
Ja, Sie hören. Wir hören
ja,
Sie gut.
Ich habe die Lautsprecherfunktion des Handys an. Wenn das stört, dann sagen Sie Bescheid, dann schalte ich um.
Jetzt geht's gerade gut. Sprechen Sie mal los. Gut.
Also prima. Also ich habe zwei Erfahrungen gemacht in Bezug auf die heilende Wirkung der Musik. Die möchte ich gerne mitteilen. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Wenn das für andere Hörer interessant sein könnte, dürfen Sie gerne mal die Telefonnummer oder E-Mail weitergeben.
Mhm.
So. Das eine liegt 8 Jahre zurück, da bekam ich Arthrose in den Händen und Handgelenken. Und binnen eines halben Jahres waren die Finger versteift und jede Bewegung tat weh, von morgens bis abends.
Mhm.
So. Und das macht natürlich die Seele mürbe.
Mhm.
Und schlimm war nicht, dass ich wenig Geld habe, damit ist man halt nicht reich, aber schlimm war, dass ich keine Musik mehr machen konnte. Und ich habe im Laufe meines Lebens 8 Musikinstrumente gelernt, der unterschiedlichsten Art. So, und dann fiel mir ein, dass nach einem halben Jahr, das ja noch ein Bandoneon herumlag. So, hatte ich 15 Jahre vorher versucht und nach 2 Jahren aufgegeben. So, und das Besondere an diesem Instrument ist, dass es eben nicht nötig macht, die Handgelenke abzuwinkeln, erstens. dass die große Kraft aus den Beinen kommt, weil der Balg eben mit Hilfe der Beine bewegt wird, dass die Finger komplett im Dunkeln liegen. Das heißt, das Auge hilft nicht, sondern nur der Tastsinn. Mhm. Und dann habe ich angefangen und gemerkt, es tut genauso weh wie alles andere auch. War also normal. Und habe 3 Minuten rechts, 3 Minuten links was probiert. Stunde Pause, wieder 3 Minuten. So den ganzen Tag. Am nächsten Tag 4 Minuten. Und nach 2 Wochen war ich ganz sicher, dass die Hände weicher wären. Und wohin es führen würde, wusste ich nicht, ob das im Laufe meines Lebens zu Händchen klein geht oder weiter. Aber ich habe mir gesagt, es kommt überhaupt etwas heraus und die Seele hat ein bisschen Hoffnung wieder im Leben.
Das ist ja eine hoffnungsmachende Geschichte auch. Das klingt ja sehr gut.
Und binnen eines Vierteljahres war ich schmerzfrei.
Dann würde ich jetzt gerne mal an unsere beiden Experten weitergeben. Frau Schlummer oder Herr Professor Neugebauer. Kennen Sie solche Geschichten? Also Arthrose, dass das hilft, weil es vielleicht das Üben auch leichter macht, weil man so in der Musik versunken ist?
Ich würde gerne antworten.
Ja, gerne.
Ja, und dieser Trick, den Sie angewandt haben, Herr Palluch, dass die Finger im Dunkeln sind, dadurch war das Gehirn ausgeschaltet, also der Sehsinn, ne, dass ich sehe, auch meine Hände, die tun es nicht, sondern sie sind wirklich ins Gefühl gegangen, in den Körper. Und dadurch waren dann dieses Beobachten weg und es ging um, ich kann langsam anfangen, was ja wirklich wunderbar ist, ne, wie Sie das gemacht haben, sich nicht zu überfordern, sondern Stück für Stück und dann auf das Hören gehen. Ne, und dadurch, Sie haben gesagt, Ihre Seele hat irgendwie Hoffnung bekommen. Genau darum geht es. Ne, wenn ich ruhiger werde, Anspannung weglasse und ganz sanft und achtsam da reingehe ins Spielen, dann entsteht was Weiches. Und genau, das braucht halt auch Zeit.
Mhm. Ja. Sehr schön. Tolles Erlebnis. Vielen Dank. Ah ja, Herr Neugebauer.
Ich würde das einfach nur gerne ergänzen und sagen, dass gerade die Bearbeitung von Schmerzproblematiken in der medizinischen Literatur gut bearbeitet ist. Da gibt es Unmengen an Veröffentlichungen zur Wirkung von Musik und Musiktherapie bei Schmerzbehandlungen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Musiktherapie bei Schmerzbehandlungen in den Leitlinien verankert ist, die für alle Mediziner sozusagen Richtlinie sind.
Das ist ja mal ein toller Schritt. Danke für diesen Hinweis. Und Herr Palluch, danke für diese mutmachende Geschichte und viel Spaß weiterhin mit dem Bandoneon. Jetzt haben wir Herrn Hilborg aus Pullach in der Leitung.
Hallo.
Hallo.
Hilbert aus Fulda.
Oh, Entschuldigung.
Kein Thema. Und zwar meine Frage. Ich habe einen 11-jährigen Sohn, der leidet an einer leichten Art von ADHS. Jetzt wollte ich fragen, ob da, bevor man Medikamente nimmt, eventuell eine Musiktherapie in Frage kommen würde.
Na, haben wir ja 2 Experten hier.
Herr Professor, da fragen wir die Praktikerin erstmal.
Okay, Frau Schlummer.
Sie fangen an. Auf jeden Fall. Also da ist tatsächlich auch aus meiner Praxiserfahrung und Umgang mit Kindern, die eine Aufmerksamkeitsstörung haben, Umgang mit Musik super, weil es einfach ums Fokussieren geht. Die Instrumente, die geben einen direkten Rückhall zu dem, was gerade passiert, ohne dass es bewertet wird. Ne, wir Erwachsenen, wir gehen dann ja ganz schnell in Kontakt und sagen, ey, du darfst das nicht, jetzt konzentrier dich mal. Ja, genau. Und das ist, was die Kinder einfach ja noch mehr verunsichert. Und wenn ein Kind mit ADHS, eine ADHS-Symptomatik da ist, im Musikraum ist und merkt, es titscht vom einen Instrument zum anderen, dann kann ich sagen, oh, du spielst gerade das Instrument, oh, du spielst gerade das Instrument. Dann wird der Fokus umgelenkt bei dem Kind zu, hier nimmt jemand wahr, was ich gerade tue. Und wenn das Kind zum Beispiel ganz laut auf eine Trommel schlägt, dann kommt ja ein lauter Ton zurück und dann kann ich sagen, sag mal, ist das laut oder leise gerade, was da ist? Und so durch kann das Kind lernen, mit dieser Kraft, die ja da ist, das zu regulieren.
Ja. Noch eine Rücken? Bin ich nur noch da, oder?
Ja.
Ja, eine Rückfrage dazu. Macht es dann Sinn, dass das Kind quasi Blockflötenunterricht auch zusätzlich noch nimmt, da er halt schon viel Fußball macht als Ausgleich, da es sehr gut ist, und oder nur Musiktherapie?
Jetzt muss ich um eine kurze Antwort bitten, bitte.
Ja.
Hat das Kind Spaß an einem Block, am Blockflötenunterricht? Erste Frage. Wenn ja,
noch gar nicht.
Ne. Genau. Also und dann kommt es wirklich auf den Lehrer an. Wenn der Lehrer sagt, ne, ihn jetzt ja nicht unter Druck setzt, ist alles gut.
Okay.
Ausprobieren, so hört sich das an.
Genau.
Aber das hört sich doch so an, als wenn das wirklich lohnenswert wäre, das mal auszuprobieren. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie und Ihren Sohn vor allen Dingen.
Ja. Jawohl, danke.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Wir haben auch viele Mails bekommen. Ich kann nicht immer alle hier vorlesen. Eine können wir, glaube ich, relativ schnell jetzt noch erledigen. Wir hatten das schon mal erwähnt, aber hier wird noch mal gefragt, wird die Musiktherapie von den Krankenkassen bezahlt? Herr Neugebauer.
Nein, leider im Moment noch nicht. Alle Kollegen, die im ambulanten Bereich arbeiten oder auch im Nord-Robins-Zentrum, arbeiten entweder mit Stiftungen, Förderprogrammen, Spenden, Fördervereinen oder Privatzahlern. Das ist leider so, dass wir im Moment da noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären.
Wir hoffen, das entwickelt sich weiter.
Wir auch. Die neue Regierung gibt da Anlass zur Hoffnung.
Ja, genau. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Musiktherapie, wie Klänge heilen helfen. Mein Name ist Christina Saturi und Sie können jetzt gleich Ihre Fragen stellen an unsere beiden Experten. An Frau Theresa Moja-Schlummer, niedergelassene Musiktherapeutin in Köln, und an Professor Lutz Neugebauer. Er ist Leiter des Nord-Robins-Zentrums in Witten und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft. Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet und darauf hingewiesen, wie wunderbar Musiktherapie für Demenzkranke ist. Sie hat das bei ihrer Mutter selber erfahren, da tat die Musik sehr gut, um bei Unruhe zu helfen, auch bei Traurigkeit. Und das passt sehr gut zu einer Reportage, zu einem Einblick, den unsere heutige Expertin Frau Schlummer unserem Reporter Mirko Smiljanic gegeben hat. Hören wir doch mal zu.
Dass du mir liebst und bist, dass du wohl weißt. Komm wieder nach, komm wieder nach, sag, wo du heißt. Komm wieder nach, komm wieder nach, sag, wo du heißt.
So wie dieses alte Volkslied berühren Lieder die meisten Menschen. Bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind, haben Lieder, die sie kennen und zu denen sie eine emotionale Beziehung haben, eine besondere Wirkung. Diese Musik lässt die Gefühlsleere, die eine Demenz begleitet, ausfüllen. Und die Erstarrung wird weicher, wird flüssiger. Worte kommen wieder. Die Wahrnehmung der Außenwelt wird aktiviert. Und so kommt es immer wieder vor, dass im Singen und im Hören von bekannten Liedern Blickkontakt aufgenommen wird. Das Wunderbare ist, dass neben dem Hören und Singen Menschen, die sich nicht an ihren eigenen Namen erinnern können, auf einmal vierstrophige Lieder singen. Das baut Stress ab in der Orientierungslosigkeit, in der sie sich befinden. Es kommt auch vor, dass die Füße mitwippen, der Kopf und die Hände und dann im Rahmen der Möglichkeiten sogar getanzt wird. So können gesungene Lieder mit Instrumenten wie Rasseln und Handtrommeln begleitet werden. Und dadurch wird der ganze Körper aktiviert und Erinnerungen werden wachgerufen. Also das Hören bekannter Lieder, vor allem aus der Jugendzeit, das Singen der Lieder, das Begleiten der Lieder mit den Instrumenten und das Tanzen, all das gibt Halt, es setzt Emotionen in Fluss, in Bewegung. Es entsteht ein Kontakt zu sich selber und daraus auch ein Kontakt zu dem Umfeld. Eine andere Wirkung, eine andere Art der Musiktherapie ist es, Klängen zu lauschen, wie zum Beispiel den Klängen der Sansula. Kann auf das Nervensystem beruhigend wirken, manchmal einschläfernd, aber so, dass eine friedliche Ruhe entstehen kann im Menschen. Menschen, die früher mal ein Instrument selber gespielt haben, fangen auch an, sich zu erinnern. Der Körper erinnert sich. So habe ich einige Zeit lang einen alten Mann musiktherapeutisch begleitet. Er war Klavierspieler, er hat sich ans Klavier gesetzt und nach haben seine Finger von alleine bekannte Melodien auf den Tasten gefunden. Und das hat ihn so berührt, dass er angefangen hat, über das, was ihn auch damals begleitet hat, an Freude, an Leid, dass er dann angefangen hat, das zu erzählen.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen stellen, direkt an unsere Experten, an Frau Schlummer und an Herrn Neugebauer. Und wir haben Frau Körner in der Leitung aus Sachsen. Guten Tag, Frau Körner.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich wundere mich ein bisschen, ist eigentlich weniger eine Frage. Naja, warum ist nicht die wunderbare Erfahrung in der DDR, die Musiktherapie hat dort eine Riesenrolle gespielt, warum ist das wie vergessen? Ich erinnere an Jutta Brückner, Ingrid Mederacke und Christel Ulbricht. Da gibt es auch dieses Buch Musiktherapie für Kinder. Das ist 82 rausgekommen, aber Herr Schwabe hat schon 1960 in der Richtung die Sache entwickelt, auch für Erwachsenenneurosen. Mhm. Und ich frage mich, dass das immer noch nicht anerkannt ist, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, das macht mich sprachlos, weil das ist so breit für die Möglichkeiten seelischer Heilung. Das sage ich auch als früher therapeutisch Tätige. Und ich finde es unglaublich, dass da diese Ignoranz besteht, dass das nicht bezahlt wird.
Sie sagten eben, haben Sie denn selber auch Musik eingesetzt früher, weil Sie sagten, Sie waren therapeutisch tätig?
Naja, ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychiaterin gewesen, auch Psychotherapie für Erwachsene und so weiter, auch an Klinik und so weiter gemacht. Natürlich eingesetzt mit Hilfe der Musiktherapeuten, die es natürlich bei uns gab. Und das war so, ich meine, ich erinnere auch an Karl Orff, ne? Salzburg gibt es dort ein ganzes Institut. Warum wird das alles ignoriert? Wobei.
Wir fragen mal Herrn Neugebauer.
Ja? Die sogenannten Verhaltensstörungen der Kinder, das ist doch das Thema in den Schulen.
Wir geben mal die Frage weiter an unseren Experten.
Frau Körner, ich stimme Ihnen da ganz zu. Sprachlosigkeit im Radio ist allerdings natürlich ganz schlecht. Also ich sage also etwas dazu. Bei der Wiedervereinigung ist es tatsächlich so gewesen, dass ein ganz etablierter Beruf in der ehemaligen DDR im westdeutschen Gesundheitswesen gar nicht vorkam oder nicht etabliert war. Und leider die Kolleginnen und Kollegen, die früher in der DDR sehr, sehr anerkannt sozusagen auch im staatlichen Gesundheitssystem verankert waren, jetzt plötzlich in ein System kamen, in dem Musiktherapie nicht mehr erstattet wird. Im ambulanten Bereich, muss ich jetzt dazu sagen. Denn im stationären Bereich sind die Erfahrungen so, dass der überwiegende Teil der Kollegen, die auch berufstätig sind, in Krankenhäusern arbeitet und da sehr, sehr renommiert, so wie Sie auch geschildert haben, arbeitet. Mit den ehemals ostdeutschen Kollegen, also muss ich jetzt mal sagen, mit dem Berufsverband der ostdeutschen Kollegen, die sich um Herrn Schwabe formiert haben, damals in der DDR, arbeiten wir sehr, sehr vertrauensvoll zusammen und gehen natürlich gemeinsam an die berufspolitischen Ziele, dass das auch im gesamten bundesdeutschen Kassenwesen sozusagen eine Verankerung findet. Denn die Erfahrungen sind da. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wir könnten auch die wissenschaftlichen Belege machen, warum es dann nicht bezahlt wird. Da muss ich sagen, das tut mir sehr leid, das kann ich nicht beantworten. Da müssten Sie wahrscheinlich den gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen fragen oder das Ministerium. Denn es gibt ja auch keine berufsrechtliche Regelung, die eigentlich eine Voraussetzung wäre für eine Anerkennung.
Das klingt, dann könnte man aber vielleicht sagen, vergessen ist es nicht. Es wird gerade wieder, es wird ja schon auch praktiziert und man kann nur hoffen, dass das dann vielleicht demnächst wirklich nochmal einen Schritt vorwärts geht und bei der Erstattung anders läuft.
Vielen Dank daran.
Ja, genau, Sie tun das. Vielen Dank für diesen Hinweis auch auf diese Tradition, die da ein bisschen in Vergessenheit geraten war. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben auch viele Mails, ich kann nicht alle vorlesen, entschuldigen Sie bitte, aber hier haben wir eine, das fand ich sehr interessant. Da wird gefragt, hilft die Musiktherapie auch bei Kindern im Corona-Stress? Frau Schlummer, was sagen Sie?
Ja, ganz eindeutig. Weil ich muss irgendwo hin. Ich muss, ne, wenn, ich muss mit meinen Gefühlen irgendwo hin. Also Corona hat einfach ganz, ganz viel im Seelischen verursacht bei allen Menschen. Und ich glaube schon auch wirklich besonders bei Kindern und Jugendlichen, die einfach nicht raus können. Genau.
Ja.
Und wenn ich musiziere in einer Gruppe oder auch im Einzel, darf ich meine Ängste rauslassen, die ich vielleicht zu Hause mich nicht traue zu sagen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist eine Stresssituation gewesen und da muss ich mich, was für mich tun. Und wenn ich da über Klänge mich äußern kann, über Instrumente mich äußern kann oder sogar singen kann, dass die Lungen wieder frei werden, dass ich rausschreien kann und das in die Musik einbaue, ist das sehr, sehr hilfreich.
Das passt doch gut zu einer anderen Mail, wo eine Hörerin einfach darauf aufmerksam gemacht hat. Sie hat seit über 40 Jahren, sagt sie, leitet sie Ensembles und Chöre und so weiter. Und wie sie sagt, am eindringlichsten in der ganzen Musik ist das Singen, dieses Selbstsingen oder Gesang zu hören. Darauf hat sie nochmal hingewiesen. Und zwar, egal ob es das Baby ist, das Schulkind oder auch später ein Schlaganfallpatient, dass das so eine Kraft habe. Wir haben wieder eine Hörerin bei uns in der Leitung, Frau Kortlang. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Jetzt sind Sie dran.
Ja, schönen guten Tag in
hallo.
Die Runde. Ja, hallo. Schönen guten Tag in die Runde. Ich wollte von meinem etwas traumatischen Musikbeginn in der Schule, also ich war damals auf der Realschule, berichten und da wurde ich von dem Musiklehrer ausgeschlossen aus dem Chor. Also ich habe das dann so hingenommen und akzeptiert, weil, also ich wusste jetzt auch nicht warum und ich bin so leicht über 60, also damals als Mädchen auf dem Lande hat man auch nicht gefragt, warum, sondern ich fühlte mich schon etwas indigniert, aber ich dachte, okay, dann ist das wohl so. Chor ist da und Musik ist dann eben gegessen und ganz schrecklich war halt auch, um eine Musiknote zu bekommen, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von den Hörern und Hörerinnen das noch weiß, wir mussten jedenfalls aufstehen und irgendein Lied singen. Also das war ganz, ganz schrecklich für die Seele. Also jedenfalls in meinem weiteren Leben habe ich sehr spät erst angefangen, etwas aktiver zu werden. Und das habe ich, ich glaube, einer Heimvolkshochschule in Berlin zu verdanken, wo es das Thema war, irgendwie keine Angst vor Musik oder ich kann nicht Musik machen, ich tue es aber trotzdem, so in dem leicht trotzigen Sinne. Und mir hat das sehr, sehr geholfen und ich finde das bis heute sehr, sehr angenehm. Ich habe auch angefangen, Musikinstrumente in Kursen zu bauen, sodass ich jetzt Instrumente verfüge, die, wenn ich sie selber spiele, in einem Flow und vielleicht noch ein oder zwei Personen dabei sind, das sehr gut kommt. Erlebe ich aber irgendwas mit dem klassischen Repertoire, ich muss Akkorde oder sonst irgendwas können, dann bricht bei mir ein bisschen Stress aus und eigentlich ist das so.
Wir fragen mal unsere beiden Experten, wie man mit so einem, das ist ja wirklich eine unschöne Erfahrung, die Sie da gemacht haben als Schülerin.
Ja,
also wenn ich mir das vorstelle, man muss so aufstehen und dann vorsingen. Herr Neugebauer, wie kann man damit umgehen? Gibt es da, dass man einem dieses Trauma quasi wieder austreibt?
Also ich finde, die Frau Kortlang hat das gut beschrieben. Sie hat ja selber für sich Wege gesucht, wie sie einen Zugang zur Musik findet. Und ich würde gerne sozusagen nochmal darauf das umleiten, in Anführungsstrichen, Ihre Äußerung, Frau Kortlang, zu sagen, man sieht, wie tief Musik berührt. Weil die Frage, hat Musik Nebenwirkungen? Ja, natürlich hat Musik Nebenwirkungen. Schwarze Pädagogik hat auch immer Nebenwirkungen. In der Kombination ist das eine Katastrophe. Aber man kann das auch aufarbeiten, bearbeiten und die Dinge finden, die Musik dann trotzdem schön machen. Aber wichtig ist zu sagen, das, was Sie erlebt haben, Frau Kortlang, zeigt ja, wie kräftig Musik ist. Und jetzt zurück zu der Frage, die Frau Schlummer gerade beantwortet hat, zum Beispiel für Kinder mit Corona-Traumata. Kinder können das ja gar nicht formulieren. Das haben Sie auch gerade gesagt, Frau Kortlang. Sie konnten gar nicht sagen, was Sie da so verletzt hat. Das können Sie jetzt als Erwachsene. Als Kind sind Sie da sprachlos, betroffen, indigniert, hatten Sie gesagt. Und es zeigt, wie tief eigentlich dieses Erlebnis ist.
Frau Kortlang, danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und wie bewundernswert, dass Sie trotzdem noch Ihre Liebe zur Musik entdeckt und behalten haben. Also,
vielen Dank.
Dass Sie sich das nicht haben nehmen lassen. Vielen Dank, das ist sehr motivierend. Frau Fuchs aus Göttingen, Jenny Fuchs aus Göttingen.
Ja.
Hallo.
Ich bin 74 und habe jetzt auch im letzten Jahr, also 2021 eigentlich, doch erlebt, dass die Corona-Krise ganz viel mit mir gemacht hat. Die Kinder sind irgendwie weit weg und habe einen kommenden Umzug irgendwann mal mit meiner Familie zusammen vor mir. Das hat mir alles sehr zugesetzt. Und da habe ich mir ein Instrument gekauft, eigentlich auf der Suche für meine Enkelkinder etwas zu finden, bin ich auf eine Handpan gekommen. Dieses etwas UFO-förmige Instrument, das Klangfell da oben drauf hat aus Metall. Und das muss man dann aber auch irgendwie bestellen und habe im Internet eine Lehrerin gefunden. Und dieses Instrument gibt mir so viel für meine Seele, diese Töne, die haben eine heilende Wirkung, muss ich einfach mal sagen.
Das heißt, Sie haben das dann nicht Ihrem Enkelkind geschenkt? Sie haben das fürs Enkelkind, Sie haben das behalten?
Nein, ich habe auf der Suche sozusagen im Internet für die Kinder etwas zu finden, was sie vielleicht mit Klöppeln anschlagen können oder so, bin ich auf die Handpen gekommen, die ich aber auch schon mal irgendwo im Straßenbild auf dem Flohmarkt, sitzt dann einer mit so einer Handpen.
Sieht
man manchmal. Und dadurch, dass man ja keine Noten dazu braucht, sondern diese Klangfelder anschlagen kann, was natürlich auch erstmal gar nicht so einfach ist, denn die Handgelenke werden natürlich ein bisschen beansprucht und auch die Finger, und mit 74 ist es auch alles nicht mehr so ganz einfach, aber inzwischen kommen die Töne und es ist ganz wunderbar und das Instrument hat so einen wahnsinnigen Aufforderungscharakter, dass ich mich manchmal wirklich da auf den Stuhl sinken lasse und spiele und anfange zu spielen und habe auch eine Lehrerin gefunden im Internet, die jetzt eben gerade vor wenigen Tagen oder vielleicht einer Woche ein Buch rausgegeben hat, Du bist das Instrument von Cora Krötz. Ich kann das wirklich nur empfehlen, weil sie mit einer ganz anderen Vorgehensweise einfach auch für die Menschen, die Musik machen, herangeht. Mhm. Und ich habe das Buch noch gar nicht mal ganz gelesen, sie sagt einfach, der Prozess, das Wie ist eigentlich das Wichtige und nicht das Was du nachher erreichen willst.
Aber am überzeugendsten sind Sie. Also Sie erzählen mit einem Strahlen in der Stimme, das muss ich mal sagen. Ja. Und ich kann das verstehen, Sie sagten ja am Anfang, Corona hat ja für viele Menschen wirklich auch eine harte Zeit bedeutet. Und das haben Sie ja auch angedeutet. Und das ist natürlich toll, wenn Sie sagen, dass Ihnen dieses Instrument so viel bringt, so in Ihnen auch vibriert. Das ist toll.
Ja, das hat wirklich einen ganz tollen Aufforderungscharakter. Also es ist wirklich ein Instrument für Menschen, die nicht mehr Großnoten lernen wollen.
Ja, Dankeschön für diesen Hinweis. Ja. Herr Neugebauer, Sie wollen was sagen, oder?
Ja, ich würde da gerne sozusagen das zum Anlass nehmen. Frau Fuchs, vielen Dank erstmal für Ihre Schilderung. Also ich finde es toll zu sagen, deshalb Musik hat auch immer was Meditatives. Es muss nicht immer gleich Therapie sein, sondern Musik kann auch in der Selbstanwendung sozusagen hilfreich sein. Und jetzt kommt das Professorale, Entschuldigung. Es hat von der Weltgesundheitsorganisation 2019 eine Bestandaufnahme zur Bedeutung der Künste für Gesundheit und Wohlbefinden gegeben. Und die sagt ganz eindeutig aus, dass Kunst und Musik ganz wesentliche Elemente sind, um unser Wohlbefinden zu steigern und gesund zu sein, sich gesund zu fühlen und zu bleiben. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, das ist nicht nur sozusagen ein Wellbeing und ein medizinisches Element, das ist ein Grundrecht des Menschen, die Fähigkeit zur Teilhabe an seiner Kultur zu haben. Und da spielt Musik und jede andere Form der künstlerischen Betätigung und damit auch jede andere Form der künstlerischen Therapie eine wichtige Rolle. Vielen Dank, Frau Fuchs.
Danke schön, Frau Fuchs.
Ich mag gerne noch was kurz dazu beitragen, weil das, was Sie gesagt haben, Frau Fuchs, dass dieses Instrument, die Handpen, einen Aufforderungscharakter hat. Das ist das, was wir in unseren Musikräumen zur Verfügung stellen. Ne, im Musiktherapieraum sind viele verschiedene Instrumente und ganz viele davon, die keine Noten brauchen, die keine Technik brauchen. Das heißt,
zupfe, ich schlage, ich streiche und es kommt ein Ton und das macht was mit mir. Und das ist das Besondere einfach an dem, wie wir arbeiten. Das wollte ich einfach noch ergänzen.
Das heißt, Sie nehmen schon eine Hürde gleich weg, dass man gar nicht erst denken muss, oh, und Noten habe ich nie gelernt, habe ich nie begriffen, sondern man kann direkt mit dem Instrument interagieren.
Vielleicht noch eine Anregung für die Hörer, Frau Sartori. Also Noten lesen können ist ja ähnlich wie lesen können. Es wäre so, als wenn Sie sagen, ich kann nicht sprechen, solange wie ich nicht lesen kann. Nein, Sie können Musik machen, auch ohne dass Sie Noten lesen können.
Stimmt.
Und ohne dass Sie Noten schreiben können.
Stimmt.
Danke. Danke an unsere tollen Hörerinnen und Hörer. Und wir haben noch jemanden, Herrn Krause.
Ja, und Noten sind ja nur eine Gedächtnisstütze.
Genau.
Die sind ja kein Selbstzweck, sondern die sind ja nur da mitzuteilen, was eben mal besonders schön war.
Ja, genau, Herr Krause.
Und das ja über Generationen.
Krause, Sie hatten auch, Sie wollten auch etwas erzählen über das gemeinsame Singen in der Kirche. Das passt natürlich jetzt auch gut in die Weihnachtszeit. Ich bin ja ganz großer Fan von Weihnachtsliedern.
Ja, jetzt auch insgesamt, wo es jetzt um die Zusammenstellung jetzt auch der Gesangbücher und so weiter kam, King war ja eine wichtige Sache eben, dass sie auch welche, die jetzt richtig sich richtig schlecht fühlen, zum Beispiel ihre Liebsten verloren haben, so, dass die auch dort eben Lieder finden, die trösten können. Die eben von der Erfahrung mit Gott eben berichten können und das jetzt auch durch das gemeinsame Singen das Gefühl kriegen, eben, dass sie nicht alleine sind.
Gemeinsamkeit und Trost. Frau Schlummer, Herr Neugebauer, was sagen Sie dazu?
Ja, da kann man eigentlich nur sagen, ja, das ist eine der wesentlichen Funktionen der Musik immer gewesen.
Das hat wohl auch jeder schon mal so empfunden oder mit selber gespürt. Ich glaube, das ist auch das, was so ein Ritus in der Kirche zum Beispiel oder in irgendeinem Gotteshaus auch, ich glaube, fast jede Religion hat ja in irgendeine Form von Gesang, wahrscheinlich auch, weil das eben so verbindet.
Das und es gibt ja auch also die Tradition der heilenden Lieder. Ne? Es gibt weltweit Lieder, Mantren singen. Wenn ich in der Kirche bleibe, die Taizé-Lieder, aber ne, also wirklich in jeder Kultur gibt es einfache Lieder, die gesungen werden in der Gemeinschaft, in der ich getragen werde, durch die Texte, die ich getragen werde und die auch eine Wirkung haben.
Genau.
Die mittelalterliche Autorin Bettina von Arnim hat einmal einen schönen Satz über Musik gesagt. Die hat gesagt, Musik ist die Verbindung der physischen Welt in die spirituelle Welt. Und ich finde das eigentlich ganz wunderbar, weil wir haben in Musik nie ein Ergebnis vor uns, sondern immer einen Schaffensprozess, der sozusagen immer auch das Geistige, das Seelische, das Emotionale mit anspricht und in der physischen Welt nie als sozusagen Werk in Anführungsstrichen vorhanden ist, sondern immer im zeitlichen Verlauf erscheint.
Das sind so schöne Worte. Ich möchte noch eine Mail. Vielen Dank, Herr Krause, für diese Anregung die ja doch viele Gedanken bei uns bewegt hat. Ich möchte noch eine Mail kurz hier vorlesen oder ins Spiel bringen. Eine Hörerin sagt, sie hat ein autistisches Kind und hat ihm klassische Musik oft vorgespielt. Und es hat sehr positiv darauf reagiert, hat mitgesummt, hat sich mitbewegt, Geräusch dazu gemacht. Zum Jugendalter hin wurde das immer weniger bis gar nicht mehr. Und sie fragt, was kann man dagegen tun? Wie kann ich mein Kind dazu bringen, wieder Interesse an der Musik zu finden? Finden Sie vielleicht eine kurze Antwort? Geht das?
Ja, selber musizieren. Also es klingt jetzt ganz platt. Finden Sie einen guten Musiktherapeuten, gerade bei einem Menschen mit einer Autismusstörung, das ist eine der klassischen Indikationen, in der Musiktherapie entstanden ist und sich bewährt hat. Selber musizieren ist, glaube ich, bei allen Jugendlichen der Schlüssel, die Musik zu halten und zu behalten.
Damit schließt sich unser Kreis. Vielen Dank. Musiktherapie, wie Klänge heilen helfen. Das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Vielen herzlichen Dank an unsere beiden Experten. An Frau Schlummer, vielen Dank, Frau Schlummer. Und an Herrn Professor Lutz Neugebauer, vielen Dank, Herr Neugebauer. Danke, dass Sie beide heute bei uns in der Sendung waren. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und auch Ihre sehr persönlichen Geschichten, dass Sie die mit uns geteilt haben. Mein Name ist Christine Sartori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.